Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 21. März 2025 mit
Wohlwollen,
einer skurrilen Nachricht,
vielen interessanten Zahlen,
Serbien,
reichlich Geld,
Faschiertem aus den USA, habe ich von dir geklaut,
Cheeseburger,
Chamjaf zu Vietnam.
Eigentlich wollte ich nicht Cheeseburger sagen, das war eine Frage. Ich wollte eigentlich sagen, der Türkei.
Achso. Chamjaf zu Vietnam.
Der UN-Generalversammlung.
Einer guten Nachricht.
Dem Börsenticker.
Einem Limerick der Woche.
Katrin Rönicke.
Und Holger Klein.
Achso, ich dachte, ich fange an, weil ich mehr habe. Okay, dann mach du.
Aber ich habe die skurrile Nachricht und die muss an den Anfang und die gute Nachricht muss ans Ende. Die Dinge müssen eine Ordnung haben, das ist
Ordnung
wichtig.
Ordnung muss sein.
Also, der Spiegel schreibt, USA bitten Dänemark um Eier. Mhm. In den USA sind ja die Eierpreise durch die Decke gegangen. Das war wohl auch einer der Gründe, warum die Leute Donald Trump gewählt haben, aber natürlich. Einer von vielen wahrscheinlich. Er hatte nämlich auch versprochen, die Eierpreise zu senken, wenn er am Ruder ist. Das hat nicht funktioniert. Sie sind weiter gestiegen. Und naja, dann muss man eben auch mal andere Leute fragen, ob sie noch ein paar Eier übrig haben. Und Donald Trump hat ja Dänemark ganz ordentlich ans Bein gepinkelt. Ja, also indem er gesagt hat, so, ich will jetzt Grönland haben. Und aber Grönland halt noch zu Dänemark gehört, war so ein bisschen Spannung zwischen Dänemark und den USA. In Dänemark hat man dann auch gleich gesagt, okay, wir müssen noch ein bisschen mehr aufrüsten und mehr Geld in die Rüstung geben. Naja, und jetzt müssen halt die USA trotzdem auch bei den Dänen betteln. Und das finde ich irgendwie ganz schön. Und ich habe in Sachen Eiern auch noch eine beruhigende Nachricht mitgebracht. Die Ostereier sind sicher. Das ist eine recht lustige Nachricht, vielleicht auch ein bisschen wegen der USA. Jedenfalls schreibt die Tagesschau, Hamsterkäufe unangebracht, Eierversorgung zu Ostern gesichert. Es sieht so aus, als seien auch hier die Eierpreise gestiegen. Ich habe es noch gar nicht so bemerkt, aber ich kaufe auch nicht ständig Eier. Und ich zitiere weiter die Tagesschau. Versorgung zu Ostern sei gesichert, sagen Branchenkenner.
Ich habe da ein neues Wort gelernt, das heißt Geflügellobby.
Geflügellobby.
Hat der Spiegel geschrieben, ja.
Auch schön, auch schön. Ja, jedenfalls Hans-Peter Goldnick vom Bundesverband Ei. Den gibt es.
So, so. Geflügellobby, Bundesverband Ei. Manchmal denken, naja.
Ja, es erklärt eben, dass diese Preissteigerung, die es gibt, vor allem damit zusammenhängt, dass wir ein geringeres Angebot als Nachfrage haben. Das hängt vielleicht auch ein bisschen mit den USA zusammen, aber eigentlich hängt es vor allem damit zusammen, dass 2024 ein Eierverbrauchsrekord aufgestellt wurde. Also die Deutschen essen sehr viele Eier und zwar viel mehr Eier als früher so.
250 pro Kopf pro Jahr übrigens. Wo ich mich immer frage, woraus machen die Leute Omelettes, wenn die nur so wenig Eier haben?
Hm? Du findest es wenig, ne? Du isst mehr Eier.
Weiß ich, nee, mehr nicht, aber wahrscheinlich auch nicht weniger.
Ich finde das schon wahnsinnig viel. Aber gut, anderes Thema. Und dann gab es auch in Europa vereinzelte Fälle von Vogelgrippe schon. Das heißt, da mussten dann auch dann, wie es so ist, ganze Ställe dicht gemacht werden. Und dann kommt noch dazu, dass die Färbereien eben auch schon viele Eier gekauft haben. Das sind die, die dann die fertig gefärbten Eier in den Supermarkt oder auf den Markt bringen.
Wo man dann immer steht und denkt, ach, das ist ja praktisch, dann kann ich ein Ei knabbern. Wo kommen die eigentlich her? Ach nee, ich lasse es.
Und naja, das fehlt eben alles. Also deswegen ist es ein bisschen geringeres Angebot als Nachfrage. Deswegen sind die Preise ein bisschen gestiegen. Und was ich sehr lustig jetzt fand an diesem Tagesschau-Artikel, dieses Hamsterkäufe nicht notwendig, Ostern, genug Eier, dachte ich so, naja, wir wissen doch alle.
Jetzt geht's los.
Genau. Dass solche Nachrichten bewirken, ja, dass die Leute erst recht preppen. So.
Ich hab das gelesen und hab gedacht, oh shit, Ende nächster Woche bin ich wieder zu Hause, hoffentlich kriege ich noch einen Karton Eier.
Naja, und wenn ihr dann bitte, ihr habt es nicht zuerst bei uns gehört, die Tagesschau ist schuld, okay?
Nein, ihr habt es zuerst bei uns gehört, weil if you panic, panic first.
So viel.
Kommen wir zum Wohlwollen. Mhm. Es gibt den sogenannten Weltglücksbericht, World Happiness Report. Der wird von den Vereinten Nationen herausgegeben. Gerade ist die 13. Ausgabe erschienen. Da gucken sie einerseits auf objektive Daten der einzelnen Länder, Bruttoinlandsprodukt und so Zeug, fragen aber auch die Selbsteinschätzung der Lebenszufriedenheit ab. Und so fühlen sie sich wohl, vertrauen sie der Regierung, vertrauen sie ihre Mitmenschen, wie sehr können sie ihr Leben selbst bestimmen, solche Sachen. Da kommt ein Ranking bei raus, das ist das, worüber dann alle berichten, weil ne, ist ja, haha, wer hat gewonnen. Top, Platz 1 bis 3, Finnland, Dänemark, Island. Mhm. Deutschland ist auf Platz 22, Schweden auf Platz 4, die Niederlande auf Platz 5.
Mhm.
Flop von hinten, Afghanistan, Sierra Leone, keiner weiß, wo das ist, Westafrika, ja, ganz am Zipfel da am Meer, also Afghanistan, Sierra Leone, Libanon. Was die UN gemacht haben in diesem Bericht, ist, dass sie sich besonders kapriziert haben auf die Auswirkungen, die Fürsorge und Teilen auf das Glück der Menschen haben, so Wohlwollen. Und dabei sind denen ein paar Dinge aufgefallen. Die Menschen sind viel zu pessimistisch, was das Wohlwollen anderer angeht.
Ja.
Unser Wohlwollen hängt sowohl ab von unserer Wahrnehmung des Wohlwollens anderer, als auch von deren tatsächlichem wohlwollenden Verhalten. Jetzt unterschätzen wir aber, wie freundlich die anderen sind und fühlen uns darum schlechter, als wir uns eigentlich fühlen müssten.
Toll.
Das heißt, wir können unser Wohlbefinden verbessern, wenn wir mehr Informationen darüber bekommen, wie wohlwollend die anderen tatsächlich sind.
Mhm.
Das kann man als Aufforderung auch an den Journalismus verstehen.
Ja.
Weiter geht's. Wenn die Gesellschaft wohlwollender ist, profitieren am meisten diejenigen, die am wenigsten glücklich sind.
Mhm.
Ja? Fast jeder fünfte junge Erwachsene weltweit sagt, ich habe niemanden, auf den ich mich verlassen kann. Das ist Einsamkeit. Dummerweise wissen wir jetzt, dass das höchstwahrscheinlich eine Fehlwahrnehmung ist.
Mhm.
Weil die haben noch nie ausprobiert, wie sie sich verlassen können, auf wen sie sich verlassen können. Es ist noch niemand bei denen vorbeigekommen, der ihnen geholfen hat.
Ja.
Noch eine Erkenntnis. Populismus ist größtenteils zurückzuführen auf Unglück.
Mhm.
Ob jemand Rechts- oder Linkspopulisten hinterherläuft, hängt vom Vertrauen ab. Wer anderen vertraut, orientiert sich nach links. Wer anderen nicht vertraut, orientiert sich nach rechts.
Mhm.
Und dann haben sie sich das Gegenteil von Glück auch noch angeguckt und das ist Verzweiflung. Die führt dann gerne zu Suizid oder Drogentod. Und sie schreiben, Todesfälle dieser Art sinken in den meisten Ländern, aber nicht in den Vereinigten Staaten oder der Republik Korea. Das ist, was wir Südkorea nennen. Weiter, das zunehmende prosoziale Verhalten, also Spenden, Freiwilligenarbeit, Hilfe für Fremde, das zunehmende prosoziale Verhalten ist mit einem Rückgang der Todesfälle durch Verzweiflung auf der ganzen Welt verbunden.
Ja.
Mit anderen Worten, seid wohlwollend und zeigt es auch.
Ja.
Dann wird in einem zweiten Schritt auch euer Leben besser.
Ja, voll.
Langes Ding. Wer am Wochenende im Regen sitzt, kann sich es durchlesen.
Ich hatte es beim Economist gesehen, aber dann hast du schon geschrieben, du machst das. Dann dachte ich, ja, okay.
Ja, das, also ich habe jetzt im Grunde auch im Wesentlichen die Executive Summary wiedergegeben. Und also es gibt eine Executive Summary, dann gibt es nochmal eine Zusammenfassung der einzelnen Punkte, die sie abgearbeitet haben. Und dann gibt es nochmal den kompletten Report. Da sitzt man da schon einen Tag dran, wenn man das lesen will.
Ich erinnere mich noch an eine Nachricht von letztem Jahr, dass die Dänen einander besonders vertrauen. Das passt ganz schön in das Bild.
Guck an.
Ja, ja, schauen wir in ein anderes Land. Serbien. In Serbien gibt es ja schon recht lange Proteste. Seit November gibt es die da schon. Aber ich würde sagen, was am letzten Samstag, also am 15.03.2025 dort los war, das könnte vielleicht in die Geschichtsbücher eingehen.
Mhm.
Mehrere Hunderttausende, also die Rede ist von bis zu 325.000 Menschen, waren allein in Belgrad, das ist die Hauptstadt von Serbien, auf der Straße. Und damit waren das die größten Proteste in diesem Land seit dem Sturz von Slobodan Milosevic. Ausgelöst, muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, wie gesagt, es begann im November, wurde das durch den Einsturz eines Bahnhofsdachs in Novi Sad.
Da, Wahnsinn, ne?
Wo man also, so denkt, ja okay, kann passieren. Dabei sind 15 Menschen gestorben Und es begann dann eben Proteste, natürlich in Novi Sad, aber auch relativ schnell in Belgrad, die sich gerichtet haben gegen, naja, Korruption, mangelnde Rechtsstaatlichkeit, auch Wahlbetrug ist ein großes Thema in Serbien. Also kurz gegen dieses autokratische Regime unter dem Präsidenten Aleksandar Vučić. Und diese Proteste haben sich ausgebreitet seitdem wie ein Schneeball. Also sie wurden immer größer und größer. Sie finden wirklich fast jeden Abend und vor allem auch an den Wochenenden statt und gehen vor allem aus durch die Studentinnen und Studenten in Serbien. Also es ist eine sehr junge Protestbewegung, die da gerade auch wirklich durchs Land zieht und sich eben gegen das Regime Vučić wendet. Die sagen auch, also ihre Hoffnung ist, dass sie wirklich was ändern, also dass sie das gesamte System verändern können. Das ist so ein bisschen, hat mich ein bisschen erinnert hier an die 68er-Proteste auch, die ja auch das ganze System gleich verändern wollten. Und man versteht es auch gut. Also Vučić, ich glaube, wir haben ja schon öfter über ihn gesprochen. Ja. Ne, hat ja auch eine relativ eigene Vorstellung davon, wie Serbien so ausgerichtet sein sollte. Na klar, autokratisch halt. Also die ganzen Klassiker, Pressefreiheit einschränken, Gerichte einschränken, eben, wie ich sagte, Wahlbetrug, Korruption. Es gehört ja alles immer irgendwie zusammen zu diesem autokratischen Werkzeugkasten. Und der stammt auch eigentlich aus einer ziemlich europafeindlichen Partei. Also eigentlich ist er auch ein Anti-Europäer. Jetzt ist aber Serbien auch mit der EU in Beitrittsverhandlungen, schon seit 2014. Also er, wie viele andere Autokraten ja auch, hält er auch so ein bisschen die Balance, weil natürlich geht es da auch um wirtschaftliche Interessen.
Naja, es ist vor allen Dingen um Lithium. Ne? Also die EU hätte gerne serbisches Lithium, darum lassen die dem alles durchgehen. Mhm. Das ist so ein bisschen das Problem auch gerade. Also weil eigentlich wäre die EU jetzt genau die Instanz, die diese Proteste unterstützen müsste. Und zwar mit allen Mitteln. Und das gefühlt bleibt das aus.
Ja, das bleibt ziemlich aus, das stimmt. Aber da rechnen jetzt die Studenten auch nicht mit. Die sagen auch, ach, EU ist jetzt auch gerade nicht das Wichtigste. Wir müssen uns um uns kümmern. Wir müssen uns von unten, von innen heraus verändern. Und
ja, klar. Aber es ist halt Serbien. Serbien ist um die Ecke. Das ist jetzt nicht Saudi-Arabien. Da hinten irgendwo, wo irgendwie die EU Öl kaufen will und sich darum nicht einmischt, sondern es ist halt unmittelbar vor unserer Haustür. Und das ist, ja, wir erinnern uns dran, was in den 1990er Jahren von Serbien gekommen ist. Ne? Ja. Also es ist alles irgendwie, eigentlich will man da irgendwie Ruhe haben. Und Vučić sieht nicht so aus, als würde er da Ruhe reinbringen.
Nee, im Gegenteil. Also es gab da nämlich auch Nachrichten und mittlerweile kann man, glaube ich, auch sagen, dass es mehr oder weniger bestätigt ist, dass dann am Samstag auch eine sogenannte Schallkanone gegen die Protestierenden eingesetzt wurde. Mhm. Und das wurde auch so ein Stück weit vorbereitet. Also Vučić spricht, wenn er über die Proteste redet, von einer vom Terror einer aggressiven Minderheit. Also das ist ja auch so ein, ne, typisch, also wenn gegen dich protestiert wird, dann müssen es natürlich Terroristen sein.
Oder bezahlt.
Oder bezahlt, das auch. Ja, er nennt sie auch, sie seien reich. Also es sind die Proteste von Reichen angeblich. Ne, das ist so ein Elitending wieder, weil es sind ja Studierende. Also es sind nicht die arbeitende Bevölkerung, sondern das ist dann die Elite. Dann hat er in einem Fernsehinterview gesagt, ich schreibe Geschichte, indem ich mich Lügnern und Hochstaplern widersetze. Meine Worte wird man einmal studieren. Was ich auch wirklich sehr, also da merkst du, was für ein Narzissmus da auch drin steckt. Mhm. Auch typisch. Und anscheinend war die Regierung tatsächlich bereit, mit aller Gewalt gegen die Proteste vorzugehen. Also da war die Rede von einem geplanten Staatsputsch, einer gewalttätigen Machtübernahme. Und das Wort D-Day ist gefallen.
Das ist alles so, ne, alles so ein Vorspiel zum Ausnahmezustand.
Ja, also vor allem, wenn man so die Proteste in Belarus zum Beispiel in Erinnerung hat. Und tatsächlich schreibt die Taz auch, da hätten Schlägertrupps bereits bereitgestanden im Zentrum in Belgrad und hätten eigentlich nur darauf gewartet, dass sie jetzt Chaos auslösen sollen, um eben einen Argument zu haben, gegen die Proteste vorzugehen. Und das ist aber nicht passiert. Es ist nicht so eskaliert, wie viele befürchtet haben, aber es gab eben diese sogenannte Schallkanone, interessanterweise wohl mitten in eine Schweigeminute hinein, in denen die Leute den Opfern von Novi Sad gedacht haben, hat, nach allem, was man eben bisher weiß, das Regime also das ist verboten. Also Schallkanonen sind auch in Serbien verboten. Gegen die Menschen dort eingesetzt. Dann haben sie abgestritten, dass sie das überhaupt gemacht hätten. Ja, nein, Schallkanone gab es da gar nicht vor Ort. Dann gab es aber dummerweise in den sozialen Medien Fotos von dem Ding, wie es darum stand. Dann hieß es ja, nee, das war nur für Lautsprecheransagen dort.
Mhm. Aber damit's der Letzte ganz hinten auch noch hört.
Mhm. Ja, genau.
Long Range Acoustic Device halt. Ne?
Mhm. Ja. Naja, also es sind dann aber so viele, also es waren wohl um die 1000 oder so, also sehr viele Menschen mit den typischen Symptomen im Krankenhaus aufgetaucht, die man halt hat, wenn man so ein Ding ausgesetzt ist. Also was macht das? Das extrem laute Töne sendet es aus, die halt auch wirklich Schmerzen verursachen und auch Hörschäden verursachen kann. Deswegen sagt die American Association of Audiologists, dass man das eigentlich verbieten sollte, also vor allem, wenn es um Demonstrationen geht. Im Krieg oder so ist es vielleicht nochmal was anderes, aber eben nicht gegen Protestierende. Naja, was man aber, glaube ich, ganz gut daran sieht, ist, dass das Regime Angst hat. Es hat richtig Schiss und versucht jetzt halt alles irgendwie diese Menschen zu diffamieren, die Proteste auseinanderzubringen. Und die machen aber fröhlich weiter. Und in der Taz wird das ganz schön berichtet. Und das ist jetzt das letzte Zitat für heute. Die jungen Menschen marschierten in den vergangenen Monaten zu Fuß durch ganz Serbien, brachten die Bevölkerung buchstäblich auf die Beine. Wo immer sie auftauchten, lösten sie heftige Emotionen bei den Menschen aus. Man empfang sie wie Befreier mit Tränen in den Augen. Ihre lachenden, strahlenden Gesichter stehen im krassen Widerspruch zu den stets finsteren Mienen von Vucic und seinen Mannen mit ihrer ungezügelten Arroganz. Das fand ich ein sehr schönes Bild.
Es gab auch einige Kommentare, die gesagt haben, dass das sehr gut das Ende von Vucic sein könnte, jetzt gerade. Ja, ich bin gespannt. Ja.
Ich drück so die Daumen.
Wo es auch rund gegangen ist, die Woche ist in der Türkei.
Mhm.
Da gibt es einen Oberbürgermeister von Istanbul, der heißt Ekrem İmamoğlu. Der gilt schon seit vielen Jahren als aussichtsreichster Kandidat gegen Staatspräsident Erdogan. Und dass er Bürgermeister von Istanbul ist. Also Erdogan mag ja keine Herausforderer haben, also mag gerne selbst bestimmen, wer gegen ihn antreten darf, so wie Putin auch zum Beispiel. Und dass der Typ auch nur Oberbürgermeister von Istanbul ist, was Erdogan selber mal war, dürfte ihn auch nochmal extra wurmen. Und weil Erdogan halt alles unternimmt, um sich nicht einer freien, geheimen, gleichen Wahl zu stellen, also um sich nicht der Demokratie zu stellen, hat er mutmaßlich dafür gesorgt, das wissen wir noch nicht genau, dass İmamoğlu festgenommen wird, kurz bevor seine Partei, die CHP, ihn zum Spitzenkandidaten machen konnte für die Wahlen in 3 Jahren, also 2028 sind die erst. Vorgeworfen wird ihm Korruption, Unterstützung der PKK, der Arbeiterpartei Kurdistans, die ist verboten in der Türkei, und die zu unterstützen heißt in der Türkei im Grunde Terrorismus.
Mhm.
Wobei es darum geht, offenbar, habe ich leider überall nur gelesen, ist ein Aufruf der CHP, also İmamoğlu's Partei, zusammen mit der pro-kurdischen DEM bei den Kommunalwahlen zusammenzuarbeiten, um die AKP, also Erdogans Partei, schlagen zu können. Die Regierung sieht halt die DEM als politischen Arm der PKK. DEM sagt, nein, das sind wir nicht, aber passt halt gerade. Außerdem hat die Istanbul-Universität İmamoğlu den Hochschulabschluss aberkannt.
Mhm.
Den brauchst du aber, wenn du als Präsident kandidieren willst, weil angeblich hat er unrechtmäßig die Universität gewechselt.
Mhm.
Das geht alles so, das klingt so albern konstruiert,
ja.
Bis auf eine Sache. Mhm. İmamoğlu ist Bauunternehmer.
Mhm.
Und wenn ich ehrlich bin, ich hab keine Ahnung, ich habe nur Gefühle, ja? keine Ahnung, nur Gefühle, aber wenn ich ehrlich bin, ist die Baubranche, vor allen Dingen im Zusammenhang mit der Politik, das zweitkorrupteste, das ich mir so vorstellen kann. So, nach der Festnahme, ach so, du willst jetzt wissen, was das korrupteste ist, was ich mir vorstellen kann?
Ja, bitte.
Sportfunktionäre.
Oh.
Nach der Festnahme, aber wobei das IOC hat ja jetzt auch bewiesen, dass auch Frauen korrupt sein können. Hast du gesehen?
Ja, habe ich gesehen.
Das ist Wahnsinn, echt super. Jedenfalls nach der Festnahme von İmamoğlu ist die türkische Lira abgestürzt und zwar dramatisch, teilweise um fast 10%.
Oh.
Das finde ich immer wieder krass, mir anzugucken, was die türkische Lira wert. Ich war 2017 das letzte Mal in der Türkei.
Mhm.
Da hast du für 1 Euro 4 Lira bekommen. Heute bekommst du das 10-fache.
Wow. Nein.
Ja.
Ach krass.
Das heißt nicht notwendigerweise übrigens, dass du jetzt 10-mal so viel Kaufkraft hast, wenn du mit Euros in Türkei kommst.
Die haben ja auch ordentlich Inflation dort.
Genau, ich hatte tatsächlich neulich mich mit einem Taxifahrer mal unterhalten, der auch ein Haus in der Türkei hat. Und der sagte auch, ja, es ist halt ganz toll, dass es jetzt irgendwie, ne, dass der Euro jetzt 10-mal so viel wert ist. Aber für mein Haus in der Türkei müsste ich jetzt halt auch 10-mal so viel bezahlen. So, sagt er, das ja, hilft vielleicht bei Lebensmitteln, aber nicht bei allem. Die Istanbuler Börse ist eingebrochen, zwar so weit, dass der Handel teilweise ausgesetzt worden ist. Ja, Geld ist ein scheues Reh und möchte derzeit nicht in der Türkei grasen. Grasen Rehe?
Ja, ich glaube schon, ja.
Wer sich aber rauswagt, also die Rehe ja nicht, obwohl es sogar verboten ist, sich rauszuwagen, ist derjenige Teil der türkischen Zivilgesellschaft, der das Denken noch nicht an irgendwelche Führer ausgelagert hat. Und so demonstrieren sie, Achtung, Land auf, Land ab, gegen die Festnahme. Und zwar ziemlich beeindruckend. Also ich habe ein Video gesehen, habe ich leider nicht wiedergefunden. Ein Video gesehen von einem Wasserwerfer, der vor einer Menschenmenge zurückweicht.
Ja, krass.
Super schon. Ich mache mir allerdings auch jetzt wirklich keine Illusionen darüber, dass Erdogan sich überhaupt für diese Proteste interessiert. Höchstens dafür, wie man sie gewaltsam niederschlagen kann oder irgendwie sowas. Andererseits habe ich beim ZDF gelesen, Zitat, die Ereignisse weisen gewisse Parallelen zu Erdogans eigener Geschichte auf. Als Oberbürgermeister von Istanbul wurde er 1998 zu einer Haftstrafe wegen Aufstachelung verurteilt.
Ach.
Die öffentliche Debatte darum und seine viermonatige Haftzeit 99 gaben Erdogan einen landesweiten Schub an Popularität und trugen letztlich dazu bei, dass seine Partei 2022 einen großen Sieg bei den Parlamentswahlen einfahren konnte.
Das wäre ja eine sehr große Ironie der Geschichte. 22? Wahrscheinlich
das
nicht 2002.
Das muss ein Tippfehler beim ZDF gewesen sein, den ich nicht gemerkt habe. Ja. Naja, gibt jedenfalls vielleicht sogar mehr Hoffnung für die Türkei, als ich mir momentan vorstellen kann.
Ja, ich drücke die Daumen. Ich habe mich wieder mal geärgert. Im Deutschlandfunk in den Nachrichten haben sie gesagt, die Anhänger Imamolus würden demonstrieren. Wo ich so gedacht habe, das sind die Anhänger der Demokratie. Es sind
ja,
nicht zwangsläufig
halt
die Anhänger von diesem Typen.
Ja, aber Tagesschau kann halt nur Politics. Tagesschau kann nur darüber
Deutschlandfunk,
berichten.
Aber ja.
Oder Deutschland ist dasselbe. kennst du alle. Nee, aber das ist ja das große Problem. Die scheinen alle oder fast alle gefangen zu sein in dieser, das was man Horse Race Journalism nennt. Also immer nur zu gucken, wer hat wann was gesagt und wer hat wann wen vielleicht besiegt, geschlagen, übertroffen oder sonst irgendwie was. Über Inhalte, die da passieren, berichten die eigentlich viel zu selten. Ich weiß nicht, ob irgendwie deren Überschriftengeneratoren das nicht können oder so. Keine Ahnung.
Naja, dann muss man aber auch nochmal differenzieren und sagen, das betrifft die Tagesschau, die ja auch eine sehr kurze Nachrichtensendung ist. Und auch die Nachrichten im Deutschlandfunk sind natürlich sehr kurz. Aber auf deren Webseiten passiert schon nochmal mehr und auch Einordnung. Und dann haben sie natürlich auch gerade der Deutschlandfunk einen Hintergrund und viele andere wo sie in die Tiefe gehen und Dinge erklären. Aber wenn man jetzt wirklich nur die Nachrichten konsumiert.
Genau.
Ja.
Also deren Hauptprodukt.
Genau. Ja. Ja, und eben gerade auch wenn, ich verstehe ja, die Verkürzung macht es schwer. Ne? Also das ist schwer. Und dann noch trotzdem korrekt zu bleiben und so, das ist schwer, keine Frage. Und meistens machen sie es ja auch ordentlich. Aber da habe ich mich echt geärgert, das sind halt nicht die Anhänger von Imamolu. Also,
ich finde nicht, dass sie es meistens ordentlich machen. Nee. Sie machen es vielleicht zur Hälfte ordentlich.
Nee.
Ich kann fast keine Nachrichtensendungen sehen oder hören, ohne dass ich denke, Leute,
ja, okay.
Das reicht nicht. Denkt doch einfach 20 Sekunden länger nach, dann habt ihr es.
Naja, stimmt schon. Man kann ja manchmal einfach auch noch einen Halbsatz oder irgendwas präziser formulieren.
Ja,
Präzision ist oft noch mal hilfreich.
Genau. Oder vielleicht sich mal was ganz Neues überlegen, so zum Beispiel, ne, wenn dieses ganze Trump will dies, Trump sagt das. Da könnte man zum Beispiel vorne hinschreiben, wahrheitswidrig behauptete Donald Trump.
Ja.
Aber das trauen sie sich halt nicht, weil, oh, das ist ja dann betreutes Denken. Ne? Also dann beschwert sich ja wieder halb Sachsen, dass man ihnen sagen will, was sie zu denken haben.
Naja, wir kommen von Serbiens Autokratie über die Autokratie in der Türkei hin zu den Autokraten in den USA oder nennen wir sie Faschisten. Das ist
ich finde das ja immer noch nicht richtig. Also ich habe da immer noch Probleme mit. Also
womit jetzt?
Mit dem Faschismusbegriff, also den Faschismusbegriff auf die USA anzuwenden. Ich finde das nach wie vor schwierig.
Ja, das liegt aber auch daran, dass der Faschismusbegriff nicht gerade spitz ist.
Also, das ist äußerst unpräzise.
Der ist in sich schon
historisch umstritten.
Eben, genau, deswegen, ich glaube, mit Autokratie ist man schon ganz gut dabei.
Ja, auf jeden Fall.
Verhältnisse
finde ich auch besser. Ich finde auch, dass die Zuschreibung Faschismus mittlerweile derart inflationär gebraucht wird. Das nervt. Tatsächlich. Ich merke das an mir. Das nervt mich. Wenn ich lese, sobald bei Fasche, klicke ich weg. Das reicht mir nicht. Das ist mir nicht knackig genug. Ja. Spitz genug.
Na, jedenfalls dachte ich, ich versuche mal so ein bisschen mitzubringen, was in einer Woche unter dem Trump-Regime in den USA passiert ist. Das schafft man nicht. Also es gibt eine Seite von der New York Times, verlinke ich auch in den Shownotes, die Listen für jeden einzelnen Tag aus, was ist jetzt wieder so, ja. Und es sind allein an einem Tag mehr als 10 Dinge, die man auflisten kann. Also man kann nicht mitkommen, ist ja Strategie, haben wir schon oft genug betont.
Shock and awe.
So ein paar Dinge, die ich dann doch sehr bemerkenswert in so eine bestimmte Richtung gehend finde, habe ich eben mitgebracht. Also es sind jetzt ausgewählte, für mich besonders, wie nenne ich das denn? Hervorstechende Nachrichten. Und es kann auch sein, dass ich was übersehen habe, weil es kommt einfach zu viel. Ja? Also man kann, es ist schwer. Jedenfalls, was ich krass fand, die Pentagon-Webseiten werden jetzt auch gesäubert. Also Säuberung von verschiedenen Webseiten, die irgendwie staatlich sind, ist ja von Anfang an passiert. Und das betrifft nun aber auch Inhalte, die das Gedenken an den Holocaust beinhalten. Also Pentagon-Webseiten löschen, Holocaust-Gedenken. Dann gab es ein Urteil. Ein Gericht hat den Ausschluss von Menschen, die trans sind, aus dem Militär, also Donald Trump hatte Menschen, die trans sind, aus dem Militär ausgeschlossen. Ein Gericht hat gesagt, nee, das kannst du nicht machen. Aber wir haben ja diese Woche auch gesehen, die Trump-Administration hält sich nicht an Anordnungen von Gerichten. Auch das ist neu. Die machen einfach weiter. Da gab es ein Bundesgericht, das gesagt hat, hier, übrigens auch so eine neue Politik, ihr könnt nicht einfach Venezuelaner deportieren. Das haben sie gemacht. Das ist rechtswidrig. Ihr müsst damit aufhören. Das muss stoppen. Aber die machen einfach weiter. So. Und Trump hat dann am Dienstag auch die Amtsenthebung des Richters gefordert, der das angeordnet hat. Gesagt, der muss impeached werden und hat ihn als linksradikalen Irren bezeichnet. Was dann wiederum den obersten Richter der Vereinigten Staaten auf den Plan gerufen hat, der heißt John Roberts, der ist eigentlich ein recht zurückhaltender Typ. Ja? Also der sagt selten mal was und schon gar nicht gegen Trump, weil er auch eigentlich urkonservativ ist. Aber selbst der musste dann was sagen und ihm widersprechen, weil es ging ja gegen seinen eigenen Berufsstand. Ne? Aber man hat echt diese Woche ganz stark gesehen, jetzt gerät wirklich auch die unabhängige Gerichtsbarkeit in den USA massiv unter Beschuss. Dann gab es einen weiteren Anschlag auf die Wissenschaft. Angeblich haben Beamte des National Institutes of Health, kurz NIH, Wissenschaftler aufgefordert, dass sie aus ihren Förderanträgen, also wenn sie Förderanträge schreiben, alle Hinweise auf das Thema mRNA-Impfstoffe rausstreichen sollen. Es ist wohl noch unklar, ob die Fördermittel für mRNA-Impfstoffe gestrichen werden, aber so eine Anweisung ist ja irgendwie auch nicht aus dem Nichts, ja, oder passiert ja irgendwie nicht aus dem Nichts. Fand ich auch krass. Das zeigt, also eigentlich hatte sich Donald Trump mal damit gerühmt, als es darum ging, ja, Corona-Impfstoffe, und da war er ganz stolz darauf, dass das aus den USA kam und dass die USA damit jetzt den Rest der Welt quasi retten. Aber ranken sich halt auch schön viele Verschwörungsmythen um das Ding, ne?
Na, das wird ja auch weiter so sein. Also diese Dinge werden ja auch weiter aus den USA kommen, weil was wir da sehen, ist ja zumindest der Versuch, die USA umzubauen in einen Konzern mit Leitungsstrukturen wie einem Konzern. Und die Privaten in den USA, also Pfizer und sowas alles, die geben ja weiterhin Geld aus für Forschung, für Entwicklung, für Produktion. Und ich habe den Verdacht, dass das ein plumper und, wie ich finde, äußerst dummer Versuch ist, die USA dahin zu drängen, dass nur noch Private solche Aufgaben übernehmen können auch. Was ich auch glaube daran zu sehen, dass sie ja auch versuchen, die Daten, die die US-Regierung oder die der Staat erhebt und vorhält und veröffentlicht, das zu monopolisieren und zu privatisieren.
Ja, das kann gut sein, dass das eine große Privatisierungswelle ist. Ja.
Also so ein Verdacht, den ich habe.
Naja, dann hat Trump die Gelder für Radio Liberty, Radio Free Europe gestrichen. Was ja eine wichtige, also für unsere Wochendämmerung hier auch immer eine wichtige Informationsquelle ist. Deswegen hat sich Tschechien jetzt dafür eingesetzt, dass die EU die Finanzierung jetzt übernehmen müsste, was ich auch ein.
Ja.
Ja.
Sofort. Habe ich sofort gedacht. Ich habe gelesen, habe ich gedacht, ja, gut, spring genau. Ein, Europäische Union. Die paar Kröten wirst du ja wohl übrig haben. Notfalls nimmst du so Orban weg.
Ja, und dann gab es am letzten Samstag eine Nachricht, wo ich auch gedacht habe, in was für Zeiten lebe ich? Ich verstehe es nicht. In den USA werden jetzt nämlich auch Leute schikaniert, die, oder teils muss man sagen, gefoltert, die einfach aus einem anderen Land sind. Selbst wenn sie eine Green Card haben. Also es ging da ein Fall durch die sozialen Medien in New Hampshire war das. Ein Mann, der festgenommen wurde, nachdem er aus Europa zurückgekommen ist. Also er hat eine Green Card, er lebt in den USA auch schon vor lange, war in Europa, kam zurück mit dem Flugzeug und wurde am Flughafen festgenommen und festgesetzt. Ohne dass ihm gesagt wurde, warum, wurde dann gewaltsam verhört, nackt ausgezogen, von zwei Beamten unter eine kalte Dusche gestellt, dann
Alter.
In einen hellen Raum mit anderen Menschen auf eine Matte gelegt. Er hat kaum Essen, kaum Wasser bekommen, Schlafentzug und die Medikamente, die er gegen Angstzustände und Depressionen nimmt, hat er auch nicht nehmen dürfen. Und das ist Folter.
Ja, ja, das sind die Leute, die das machen. Das sind genau die, Entschuldigung für diesen Vergleich, man soll ja keine Nazi werden, aber das sind genau die, die auch im Dritten Reich solcherlei Macht ausgeübt haben.
Ja.
Irgendwer Schlaues hat mal gesagt, wenn du wissen willst, was Nationalsozialismus ist, gib dem größten Arschloch in der Straße eine Uniform. Das ist Nationalsozialismus. Und ich finde, dass das bei solchen Sachen, also wenn ich sowas lese wie diese Einwanderungs-, also diese ICE, wie die arbeiten, ich muss da so oft dran denken. Mhm. Ich denke, ah ja, gut, Arschloch in Uniform.
Ja, ja, und der war Deutscher, also deswegen ist es auch bei uns ganz schön durch die sozialen Medien gegangen. Und jetzt ist es echt so, dass Leute, also gerade auch im wissenschaftlichen Bereich, wo ja viel internationale Zusammenarbeit ist und dann internationale Konferenzen veranstaltet werden an den hoch angesehenen US-Universitäten und so. Und da habe ich jetzt wirklich einen Professor gesehen, der gesagt hat, also es ist eigentlich der schönste Teil von meinem Job, solche Sachen zu organisieren, solche Events und dann die ganze Welt einzuladen, um miteinander in Austausch zu gehen. Aber aktuell kann ich eigentlich nicht mehr guten Gewissens Menschen einladen, sondern eigentlich muss ich den Leuten sagen, bleibt zu Hause, kommt nicht in die USA.
Ja, krass.
So schlimm ist es geworden. So. Naja,
die Frage ist halt, dann, die Frage an der Stelle ist halt auch, die ich mir oft stelle, ist es wirklich so schlimm? Also es reisen ja tausende, aber tausend Millionen Leute in die USA jeden Tag. Von denen berichtet das keiner. Ich wüsste gerne, wie schlimm es wirklich ist, aber das findet man wahrscheinlich nur raus, wenn man lange da unterwegs ist. Ne?
Also ich finde, es reicht schon, dass dir das da passieren kann.
Ja.
Und das konnte es ja vor ein paar Monaten noch nicht.
Ja, das stimmt.
Insofern ist so ein bisschen russisch Roulette dann halt, hast du Glück, hast du Pech. Aber ich finde das eine sehr unangenehme Vorstellung. Und,
amerikanisch Roulette, ja. Natürlich. Russisch Roulette ist mit einem Revolver am Kopf.
Ja, stimmt. Naja, und dann habe ich noch eine Nachricht mitgebracht, die wir uns aber zusammen mit der Scham mal genauer anschauen. Wir haben ja schon viel drüber geredet, die USA hatten USAID gestoppt und das wohl auch rechtswidrig, hat jetzt auch ein Gericht entschieden, aber ist ja egal,
genau.
Ne? Weil Gerichte sind ja egal. Und das führt wohl in Vietnam dazu, dass die Böden in Vietnam nicht mehr von Agent Orange gereinigt werden, was halt die letzten Jahrzehnte immer passiert ist. Und was das wiederum für Folgen hat, das erzählt uns jetzt die Scham.
Ja, also im Vietnamkrieg oder eben je nach Perspektive, wie man auf diesen Krieg schaut. Viele Vietnamesinnen sagen auch im amerikanischen Krieg oder offiziell heißt es sogar im Widerstandskrieg gegen Amerika zur Rettung der Nation. In diesem Krieg hat das US-Militär ein Gift eingesetzt. Nicht irgendwie ein bisschen was, sondern Millionen Liter davon. Das Zeug hieß Agent Orange. Vielleicht hat man das ja schon mal gehört. Das ist ein Herbizid, also ein Mittel, das Pflanzen abtötet, ein Entlaubungsmittel. Aber Agent Orange war eben nicht irgendeins. Es enthielt Dioxin, ein extrem giftiges, hochkrebserregendes Mittel. Zwischen 1962 und 1971, also fast 10 Jahre lang, hat die US-Luftwaffe das flächendeckend über Vietnam gesprüht. Nicht nur über Vietnam, auch über andere Teile, aber dazu komme ich später. Ziel war es, den Dschungel zu entlauben, damit man eben den Vietcong besser orten konnte. Also diese Guerilla-Bewegung aus dem Süden, die gegen das US-gestützte Regime in Südvietnam gekämpft hat und vom kommunistischen Norden unterstützt wurde. Die waren eben oft im Dschungel unterwegs, versteckt, schwer zu orten. Also haben die Amis versucht, ihnen durch diese Entlaubung die Deckung zu nehmen und eben durch das Besprühen von Feldern auch die Nahrungsgrundlage. Es gab über 6000 Einsätze. Und ich hatte ja schon vorhin gesagt, Millionen Liter, das sind nicht nur ein paar Millionen, das sind mehr als 45 Millionen Liter Agent Orange, die da eingesetzt wurden. Es gibt Schätzungen, dass bis zu 4,8 Millionen Menschen damit in Kontakt kamen. Das Vietnamesische Rote Kreuz geht davon aus, dass bis heute über 100.000 Kinder mit Behinderungen geboren wurden, Fehlbildungen, Nervenkrankheiten, Krebs, Immunschwächen und das alles bis heute Generationen später, weil eben Dioxin bleibt. Es bleibt sehr, sehr lange in Böden, in Gewässern, im Nahrungskreislauf. Es verschwindet einfach nicht. Agent Orange wurde damals von US-Firmen wie Dow Chemical und Monsanto hergestellt. Letzteres gehört heute zu Bayer, wie wir wissen. In der Hochphase haben auch andere mitproduziert, darunter Spolana aus Tschechien. Und es gibt Hinweise, dass auch Boehringer Ingelheim hier aus Deutschland involviert war, zumindest über Lizenzverträge. Das bestreiten sie heute. Es waren nicht nur vietnamesische Opfer. Ja, es waren auch US-Veteranen, die eben daran erkrankt sind, die vor Gericht tatsächlich Recht bekommen haben. Es gab einen Vergleich in den 80ern, einen Fonds sogar auch darauf hin. Millionen wurden ausgezahlt, aber für die vietnamesischen Opfer gab es bis heute nichts. Es gab eine Sammelklage, das war 2005, die wurde abgewiesen mit der Begründung, es sei ja keine chemische Kriegsführung gewesen, also auch kein Verstoß gegen Völkerrecht. Ja, immerhin, und das muss man auch sagen, in Vietnam haben die USA in den letzten Jahren begonnen, endlich Verantwortung zu übernehmen. Zum Beispiel eben finanzieren sie große Entgiftungsprojekte auf früheren Militärbasen wie Da Nang oder Bien Hoa. Genau da, wo eben früher besonders viel Agent Orange gelagert wurde. Außerdem fließt Geld auch in humanitäre Hilfe für Menschen mit Behinderungen, vor allem in Regionen, die stark betroffen sind. Es gibt Programme für Bildung, Gesundheitssorgung, Reha-Maßnahmen, Rollstühle, Unterstützung für Familien und betroffenen Kindern. Ganz wichtig aber hier, diese Organisationen, die dieses Geld bisher bekommen haben, die haben das nicht bekommen, weil eben ganz offiziell dieser Zusammenhang hergestellt wurde zwischen Dioxin und diesen gesundheitlichen Schäden, sondern das haben sie dann sozusagen schlau umgangen. Ich rede hier die ganze Zeit von Vietnam, aber das war ja nicht nur Vietnam, das eben davon betroffen war. In Laos, wo während des amerikanischen Krieges ebenfalls tonnenweise US-Bomben gefallen sind und auch Chemikalien eingesetzt wurden, passiert bisher gar nichts in diese Richtung. Da gibt es bis heute keine vergleichbare Verantwortung oder eben Unterstützung. Ja, aber zurück nach Vietnam. Es gab, ein großes Reinigungsprojekt auf der alten US-Luftwaffenbasis Bien Hoa. Das ist ungefähr 30 Kilometer nordöstlich von Ho Chi Minh Stadt entfernt. Und ich sage, es gab, weil, ja, das wurde jetzt eingestellt. In Bien Hoa, dort wurden früher Giftfässer eben gelagert. Die wurden eben umgeladen. Viel Dioxin ist dann damals in Boden und Grundwasser gelangt. Das Projekt war darauf ausgelegt, eben zehntausende Muldenkipper voller kontaminierter Erde abzutragen. Jetzt der Hammer. Der US-Außenminister Marco Rubio hat das Ganze gestoppt, hat die Mittel gestrichen. Genau wie bei allen anderen Entwicklungsprojekten, die die USA gerade hat. 1 Million US-Dollar, die bereits verplant waren, wurden eingefroren und das ausgerechnet kurz vor der Regenzeit in Vietnam. Die Gruben mit den verseuchten Boden, ja, wurden einfach notdürftig mit Planen abgedeckt und das über Wochen hinweg. Die sind teilweise vom Wind weggeweht worden und die Sorge ist jetzt, wenn jetzt starker Regen kommen sollte, was in Vietnam keine Seltenheit ist, by the way, kann das Gift tatsächlich weggespült werden. In einen Fluss, der keine 500 Meter entfernt ist von der Basis, der Richtung Ho Chi Minh Stadt fließt, wo 9 Millionen Menschen leben. US-Diplomaten in Vietnam haben ihre eigene Regierung gewarnt, wenn man das Projekt jetzt stoppt, wird es schlimmer als vorher. Ein Geschäftsführer einer der beteiligten Firmen bei diesem Reinigungsprojekt hat gesagt, so ein Projekt mittendrin zu beenden, ist ein Umweltverbrechen. Besser, man hätte so gar nicht angefangen. Ob das Ganze weitergeht? Ja, das US-Außenministerium sagt nur, die Verträge seien weiterhin gültig. Aber auf Nachfragen reagiert niemand. Auch die vietnamesischen Behörden halten sich bedeckt.
Zurück ins Inland. Wir hatten ja Finanzpaket. Nee, wie heißt das doch? Dingsbums-Paket. Also ne, hier Finanzierungs-, also 500 Milliarden und so weiter. Also der Bundestag hatte ja die Verfassungsänderungen beschlossen gehabt. Das musste durch den Bundesrat. Der Bundesrat hat heute am Freitag, dem 21. März, auch zugestimmt. Das heißt, dass Winkelkatze Steinmeier das geänderte Grundgesetz nächste Woche unterschreiben kann, was er nicht macht, aber es klingt lustig, da dachte ich mir so. Was dann passiert ist, die Schuldenbremse wird gelockert für Verteidigungsausgaben, konkret für Verteidigung, Zivilschutz, Nachrichtendienste und Cybersicherheit. Dafür dürfen Kredite aufgenommen werden, wenn die Ausgaben 1% des Bruttoinlandsprodukts überschreiten. Das sind dieses Jahr alles oberhalb ungefähr 44 Milliarden Euro. Obendrauf gibt es 500 Milliarden zusätzliche Schulden für Infrastruktur und Klimaschutz, davon jeweils 100 Milliarden für die Bundesländer und 100 Milliarden für Klimaschutz und klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft. Außerdem dürfen alle Bundesländer, das ist jetzt komplett neu, zusammen, also alle Bundesländer zusammen, dürfen Kredite aufnehmen wie früher der Bund schon, nämlich bis zu 0,35% des Bruttoinlandsprodukts. Das sind ungefähr 15 Milliarden. Okay. Jetzt sagst du, aber Holger, Klimaschutz steht doch schon drin. Warum werden dann nochmal 100 Milliarden für Klimaschutz locker gemacht? Weil die jetzt in einer solchen Weise drinstehen, dass sie zweckgebundener sind. So, dass Friedrich Merz größere Probleme hat, sie zu missbrauchen, als die restliche Kohle aus diesem Schuldenpaket. Das im Übrigen gar nicht so groß ist, wie man meint. Die 500 Milliarden, die werden über 10 Jahre verteilt. Das heißt, sind jedes Jahr 50 Milliarden, weil 500 durch 10 sind 50. Und das sind gut 10% des Bundeshaushalts oder 1,6% des Bruttoinlandsprodukts. Und da haben sich ja viele aufgeregt dann, ne, so, das ist ja undemokratisch, der rechte Rand und Rechtsaußen haben versucht dagegen zu klagen, hat auch nicht funktioniert und so. Und das ist eigentlich, was ich, also aus dieser Perspektive finde ich das eigentlich ganz Sinn, also so demokratietheoretisch, weil ich mache solche Jobs hier ja schon seit einem Vierteljahrhundert. Und selbst mir war nur auf so einer abstrakten, theoretischen Ebene klar, dass der alte Bundestag ja noch voll handlungsfähig ist, ja, solange der neue sich nicht zusammengesetzt hat. Ja, man weiß das so, also nur so, ja, nee, ist ja klar, weiß man doch. Aber wie das aussieht, habe ich mir nie wirklich angeguckt. Und das Ding war jetzt so groß, dass es in meiner Erinnerung das erste Mal war, dass nicht bloß schnell noch Klo geputzt worden ist und alle sind gegangen, sondern dass sie tatsächlich eine weitreichende Entscheidung getroffen haben. Und allein deswegen fand ich diese ganze Sache schon spannend, jetzt mal von den Inhalten komplett abgesehen.
Ja klar, ich glaube, es war selten, wenn gar nicht, dass man dann nochmal so ein Zweidrittel-Ding, ne, man brauchte ja Zweidrittel-Mehrheit, darum war es jetzt, glaube ich, was Besonderes auch.
Ja klar,
dass dann nochmal die alte Regierung nochmal schnell Gesetze fertig macht und so, finde ich, jetzt ist es sehr, sehr naheliegend, dass sie das in der Vergangenheit auch gemacht haben.
Ja, wahrscheinlich haben die das gemacht, aber
naja,
ich habe das nie gesehen.
Ja, garantiert.
Ich wollte auch nur mal darauf hingewiesen haben, dass ich nicht allwissend bin, nur fast.
gut zu wissen. Kommen wir zur guten Nachricht, obwohl wir eigentlich damit enden. Du hast bestimmt noch eine, oder?
Ich habe noch eine ganze Batterie an interessanten Zahlen mitgebracht.
Na, dann fangen wir doch lieber damit an.
Okay. Ich habe im Spiegel ein Interview gelesen mit einem Boris von Hesen. Der ist Männerberater und hat ein Buch geschrieben. Und dieses Buch heißt Mann am Steuer, wie das Patriarchat die Verkehrswende blockiert. Der vergleicht.
Männerberater, sorry, aber ich muss da kurz mal rein. Das ist ja auch ein geiler Beruf. Ich bin Männerberater.
Männerberater, die haben es nötig. Ja. der hat in diesem Buch oder für dieses Buch und in dem Interview referiert er sie halt. Verkehrszahlen Frauen, Männer, also weibliche und männliche Mobilität miteinander verglichen. Also, bei Straftaten im Straßenverkehr liegt der Männeranteil bei 86%. Je höher die PS-Zahl beim Auto, desto höher ist der Anteil der Männer, auf die dieses Auto zugelassen ist. Er schreibt, wenn wir gesellschaftlich das Problem lösen wollen, müssen wir einsehen, dass fast 90% der Straftaten und über 76% der Ordnungswidrigkeiten im Verkehr von Männern begangen werden. Männer sind verantwortlich für fast 80% aller Unfälle mit Getöteten. und für gut 70% aller schwerwiegenden Unfälle mit Sachschäden. Jetzt kann man sagen, sagen die dann auch, Männer fahren ja auch viel mehr als Frauen. Wenn man das runterrechnet auf die Kilometerleistung, ist es echt lustig, wie der das im Interview so wegreferiert. So, nee, das ist ganz anders. Wenn man es auf die Kilometerleistung umlegt, da zitiert er eine britische Studie, da sieht man, dass fast doppelt so viele Menschen durch Männer am Steuer sterben wie durch Frauen. Pro Kilometer oder pro Million Kilometer rechnen die ja immer. Das Ganze hat er auch in Geld umgerechnet. Ich zitiere, das Ergebnis sind 12,6 Milliarden Euro an Mehrkosten durch Männer. Damit könnte man ein gesamtes Radwegenetz in Deutschland ausbauen und nachhaltig betreiben. Hinzu.
Oder man könnte einen Feiertag erhalten.
Genau. Bei dieser schwachsinnigen Feiertagsdiskussion wieder muss ich immer daran denken, dass Christopher Lauer, als er noch im Parlament gesessen hat in Berlin, irgendwann mal die Idee hatte, den Mittwoch zum Feiertag zu erklären, weil jedes Bundesland das selber bestimmen darf.
Ach cool. Das
fand ich eine sehr geile Idee, aber hat er leider nie eingebracht. Es geht noch weiter. Hinzu kommen die Kosten durch den höheren Verbrauch großer Autos, die auf Männer zugelassen sind. Zusätzlich etwa 1,4 Milliarden Euro. Der liefert dann auch reichlich Interpretationen mit, redet über Autoindustrie und über das Patriarchat, weil sein Buch heißt ja, wie das Patriarchat die Verkehrswende blockiert. Mhm. Und ich kenne Leute, das sind ausschließlich Männer, von denen ich das bisher gehört habe, die sagen, man möge ihnen das Patriarchat doch bitte mal zeigen. Ja, wo sehe ich das denn? Wo ist es denn? Du redest immer, wo ist es denn? Das, was sich intellektuell maximal unredlich ist, weil das Patriarchat ist keine Institution, die dann irgendwelche Verordnungen erlässt oder sowas, sondern das Patriarchat ist, und da zitiere ich die Wikipedia, in der Soziologie, der Politikwissenschaft und verschiedenen Gesellschaftstheorien beschreibt Patriarchat ein System von sozialen Beziehungen, maßgebenden Werten, Normen und Verhaltensmustern, das von Vätern und Männern geprägt, kontrolliert und repräsentiert wird. Also Patriarchat ist ein Systemfehler und nichts, was irgendwelche Menschen unmittelbar als Werkzeug zur Macht benutzen würden, obwohl es die halt auch gibt, diese Leute. Das waren diese interessanten Zahlen. Es gibt noch eine interessante. Das Berliner Wissenschaftszentrum für Sozialforschung hat nachgerechnet, wie stabil die Brandmauer nach rechts außen ist. Mhm. Haben sich dafür 11.053 Sitzungen von Kreistagen und Stadträten zwischen 2019 und 2024 angeguckt und da die jeweils direkten Kooperationen mit der AfD gezählt. Sie beschreiben auch indirekte Kooperationen. Das ist, was die CDU mit der AfD vorhatte. Also, indem man sich Mehrheiten von den Nazis beschaffen lässt. Aber das haben sie nicht ausgewertet. So. Insgesamt haben sie fast 5000 inhaltliche Anträge gesehen, die die AfD gestellt hat. Knapp 1000 haben die Zustimmung anderer Parteien bekommen. Also knapp 20% direkte Kooperation mit der AfD. Weit überwiegend, schreiben sie, arbeiten fraktionslose Abgeordnete von Kleinstparteien mit der AfD zusammen. Das sind diese, oh ach, so Freien Wähler und sowas. Ne?
Ja.
Und zwar in 86,5% der Fälle.
Ah, okay.
Also fast immer, wenn man so will. Mhm. Danach kommt die FDP, die sind dann mal 38, irgendwas, CDU, SPD, Grüne. Am wenigsten haben kooperiert die Linkspartei mit gerade mal gut 21%. Es gibt keine wesentlichen Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Mhm. In Ostdeutschland gibt es einen Unterschied zwischen Stadt und Land. Mhm. Und zwar hier in den Landkreisen fast ein Drittel Zustimmung, in den Städten gerade mal 16%. In ostdeutschen Bundesländern wird zum Beispiel im verkehrspolitischen Bereich vergleichsweise häufig mit der AfD kooperiert. In westdeutschen Bundesländern bei Themen wie Asyl, Migration, Corona. Mhm. Am meisten Kooperation mit der AfD gab es in Sachsen-Anhalt. Auf Platz 2 Rheinland-Pfalz.
Sachsen. Oh.
Auf Platz 3 Hessen. Zitat Wissenschaftler, obwohl die Brandmauer also zu bröckeln beginnt, ist sie entgegen vielfacher Darstellung auf kommunaler Ebene noch lange nicht vollständig eingerissen. Würde man die kommunale Ebene bei der Politik zur Stabilisierung der Demokratie nicht berücksichtigen, bedeutete dies, dass von den rund 205.000 gewählten deutschen Parlamentariern rund 200.000 keine besondere politische Verantwortung tragen müssen, um die Demokratie zu stabilisieren. Und der Spiegel schreibt, auf die Kommunen kommt es an. Ob die Brandmauer zur AfD hält, entscheidet sich vor allem hier. Ja, das ist eine interessante Erkenntnis. Ne? Und dann hat das Kieler Institut für Weltwirtschaft sich noch angeguckt, wie viel Subventionen haben Bund, Länder und Kommunen denn in 2024 gewährt. 285 Milliarden Euro. Finanzhilfen und Steuererleichterungen, also diese Dinger, die unser ehemaliger Finanzminister Slimfit nicht für Subventionen hält. 6,6% des Bruttoinlandsprodukts sind das. Im Wesentlichen gehen die Finanzhilfen des Bundes zurück auf den Klima- und Transformationsfonds. 41 Milliarden Euro, knapp 42 Milliarden Euro sind es. Das heißt, der Schwerpunkt beim Bund liegt auf Umweltpolitik und Energie. Früher war es Verkehr, wo am meisten subventioniert wurde. Der größte Posten bei Umwelt und Energie war gut 16 Milliarden Euro für Energieeffizienz und erneuerbare Energien bei Gebäuden und 14,5 Milliarden in die gesetzliche Krankenversicherung.
Ui.
Steuervergünstigungen sind zurückgegangen, zumindest im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, auf gerade mal 1,7%. Und da ist der dickste Posten die Umsatzsteuerbefreiung der Sozialversicherungsträger, der Krankenhäuser und ärztlicher Leistungen mit 21 Milliarden und die Zersiedelungsprämie, auch Entfernungspauschale genannt, mit 6,2 Milliarden Euro. Fertig. Am besten nennst du die Kapitelmarke ab hier, was zum Mitschreiben bereitlegen.
Kann ich machen, ja. Ja, dann kommen wir zur guten Nachricht. Mir wurde eine zugespielt von Fabian, unserem Hörer, der gefragt hat, ob ich noch eine gute Nachricht brauchen kann. Da habe ich gesagt, ich brauche immer gute Nachrichten. Immer her damit, bitte. Es war dann ein TikTok-Video von Luisa Neubauer, die einen Bauern feiert aus Peru. Der ist gerade in Hamm.
Den Zug zu teilen?
Genau, der möchte gerne den Zug in Hamm teilen. Nein, der ist vor dem Oberlandesgericht in Hamm. Und der ist da, also da findet nämlich ein Prozess statt, der geht schon sehr lange. Ich glaube, irgendwie fast 10 Jahre ist der erste Prozesstag her. Jetzt soll es am 14. April auch endlich eine Entscheidung geben. Und zwar steht er da gegen RWE. Also es ist eine dieser berühmten Klimaklagen, die ja auch von verschiedenen Umweltorganisationen in Deutschland unterstützt werden. Es geht darum, dass er sagt, der Klimawandel ist schuld daran, dass sein Haus in Peru weggeschwemmt wurde und am Klimawandel sind Firmen wie RWE schuld. Und das ist tatsächlich eine erstaunliche Argumentation. Also ich finde sie nicht so erstaunlich, ich finde sie recht naheliegend. Ich finde es auch recht naheliegend, dass wir irgendwann mal dahin kommen müssen, die Verursacher des Ganzen. Das sind ja nicht viele Firmen weltweit, die Hauptverursacher sind, dass wir die zumindest in Teilen dazu bringen, die Folgen des Ganzen mit zu finanzieren oder das Auffangen der Folgen mit zu finanzieren.
Die Verursacher sind vor allen Dingen die Verbraucher und Verbraucherinnen, die billigen Strom haben wollen, ohne Rücksicht auf Verluste.
Ja, das stimmt.
Ja, also ich beziehe meinen Strom für teuer Geld bei einer Energiegenossenschaft, die ausschließlich Erneuerbare herstellt, aber das kostet dann halt auch irgendwie 20% mehr, als würde ich, keine Ahnung, von, weiß nicht, wer da sonst noch so am Markt rumspringt. Irgendwie gibt es Yellow-Strom eigentlich noch?
Weiß ich nicht. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob Ökostrom noch so viel teurer ist, ehrlich gesagt.
Oh, das kann natürlich auch sein, ja.
Nicht das Gefühl, aber gut, ich habe auch, seit ich alleine lebe, noch nie was anderes bezogen, deswegen. Egal. Tatsächlich vermisse ich aber, lieber Fabian, an der Stelle die gute Nachricht, weil die ganzen Beweise jetzt aufgenommen worden sind. Es gab ein Gutachten, das eben untersucht hat, okay, können wir denn nachweisen, dass es so einen direkten Zusammenhang gibt zwischen dem, was RWE macht und dem, was den Bauern passiert ist. Die sagen eher, nee, also das ist irgendwie schwierig. RWE war auch sehr zufrieden mit diesem Gutachten und insgesamt sieht es gar nicht mal so gut aus, dass er diese Klage gewinnt. Er ist schon ikonisch, er ist schon ein Held, weil 2017 sind alle völlig aus allen Wolken gefallen, als das OLG Hamm damals gesagt hat, naja, also wir weisen jetzt mal die Klage nicht sofort ab, sondern es kann schon sein, dass auch ein deutsches Unternehmen für die Folgen des Klimawandels in anderen Gegenden verantwortlich ist und dann halt auch dafür haften muss. Wir gucken uns das mal offen an. Also das war schon ein großes Ding. Und der wird auch in seinem Dorf gefeiert und alles. Ich sehe aber erstens, ist es noch ein bisschen hin bis zum 14. April, bis dann wirklich das Urteil kommt. Und ich sehe es auch nicht, dass es gut ausgeht. Deswegen ist es eigentlich keine gute Nachricht, die diesem Kriterium entspricht. Deswegen habe ich noch eine andere gute Nachricht mitgebracht.
Oh, warte, dann grätsche ich noch mal rein, weil die gute Nachricht kommt ja immer am Schluss, weil einen habe ich noch. Ja, es gab ja noch die Nachricht, dass Annalena Baerbock im Herbst neue Präsidentin der UN-Generalversammlung werden soll. Da haben sich dann reichlich Männer drüber aufgeregt, dass das ja wohl nicht ginge. Das wäre ja wohl total peinlich. Da war ja schon Frau Schneidereit, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, eine Top-Diplomatin, die in 3 Jahren in Rente geht.
Hilde Schmid oder so.
Ich weiß es leider wirklich nicht. Die war ja schon eigentlich dafür vorgesehen. Was soll denn das? Also so geht's ja nicht. Das ist ja die Baerbock hat ja überhaupt keine Ahnung. Nee, hat sie nicht. Die war auch nur 3 Jahre Außenministerin.
Mhm.
So. Stellt sich außerdem raus, dass die meisten UN-Generalsekretäre und Präsidenten und Präsidentin der UN-Generalversammlung ehemalige Politiker waren und nicht ehemalige Diplomaten, wie auch gerne zu lesen war, dass das nur Top-Diplomaten machen können und so weiter. Aber war mir dann irgendwie egal. Ich habe mich gefragt, was macht eigentlich eine Präsidentin der Generalversammlung?
Mhm.
Ne, weil man kennt ja so den UN, wie heißt der, ne, so hier Kofi Annan.
Generalsekretär.
Und so. Generalsekretär, genau.
Kofi Annan ist aber auch schon lange her.
Ich bin auch schon alt.
Guterres heißt der.
Stimmt. Was sie macht ist, ich hab ChatGPT gefragt, was das für ein Job ist. Könnt ihr eigentlich alle selber machen? Soll ich es trotzdem vorlesen?
Ja, nun, dann müssen nicht alle anderen auch noch das Gleiche.
Dann mache ich es kurz und führe nicht weiter aus. Leitung der Sitzungen, Vertretung der Generalversammlung, Koordination von Verhandlungen, Förderung der Zusammenarbeit, Unterstützung der Arbeit von Ausschüssen, Berichterstattung und ist verantwortlich für die Vorbereitung der Agenda. Außerdem wird sie für 1 Jahr nur gewählt. Also Präsident der GV wird für 1 Jahr gewählt. Ich glaube, es gibt 150.000 Euro dafür. Das heißt, karrieretechnisch oder sagen wir mal einkommenstechnisch ist das nicht die schlauste Entscheidung von Annalena Baerbock.
Ja.
Und darum finde ich es eigentlich ganz interessant.
Ja.
Mal gucken, wo wir die noch wiederfinden, weil die ist ja auch noch blutjung, oder? Die ist so jünger als ich. Ist sie nicht jünger als ich?
Die ist so wie ich, glaube ich, ungefähr.
Guter Gott.
Die hat noch alles vor sich.
Die ist 11 Jahre jünger als ich. Ja? Fräulein.
Ja, siehst du?
So nicht, Fräulein. Und schon gar nicht in diesem Ton.
Die wirklich gute Nachricht jetzt. Wir haben noch einen Rechtsstaat und das ist zwar manchmal deprimierend, weil er ja immer erst nachdem eine Tat begangen wurde, sagten, ja, das war so jetzt nicht in Ordnung.
Mhm.
Aber er sagt es noch. Und diesmal sagt es das Verwaltungsgericht Berlin der Berliner Polizei. Das war nicht in Ordnung, als ihr im April 2023 bei einem Mitglied der letzten Generation einen sogenannten Schmerzgriff angewendet habt.
War das diese Nummer, wo dieses Video rumging, wo der Polizist auch noch sagt, das tut jetzt weh, Freundchen, so ungefähr?
Ich glaube, also ich weiß, dass ein Video rumging von der Nummer. Ich weiß nicht, was in dem Video gesagt wurde, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es genau darum geht. Die hatten hier einfach mal wieder eine Straße blockiert, ne? War ja öfter mal. Und Polizei kam und er hat dann halt, also einer der Polizisten hat dann halt einen Schmerzgriff angewendet und der war rechtswidrig. Das Gericht sagt, zum Zeitpunkt des Entfernens des Klägers haben sich nur noch wenige Personen auf der Fahrbahn befunden und es hätten ausreichend Einsatzkräfte zur Verfügung gestanden, um die Leute einfach wegzutragen.
Ah.
Das wäre halt die Alternative gewesen. So, wenn man nicht davon ausgeht oder nicht davon ausgehen muss, dass sich die Leute widersetzen, dass sie weggetragen werden. Und wir kennen alle diese Videos von der letzten Generation, wie die sich halt immer einfach haben wegtragen lassen. Ne? Es sei denn, sie werden festgeklebt. aber in dem Fall eben nicht. Und deswegen war in dieser konkreten Situation der Schmerzgriff nicht in Ordnung.
Und der Polizist ist natürlich dann auch aus dem Polizeidienst entfernt worden, weil er ungeeignet ist, diesen Dienst auszuüben. Weil er angesichts der großen Menge an Beamten nicht in der Lage zu sein scheint, einen zweiten Beamten zu holen und zu sagen, wir tragen den jetzt mal weg hier.
Ja, Holger, es tut mir sehr leid. Ich weiß, du willst hier wieder Wasser in den Wein meiner guten Nachricht schütten. Natürlich ist genau das nicht passiert. Ja. Dem Polizist sagt man, ja, ist okay.
Ja.
War jetzt kein Verfahrensfehler sozusagen. In dem Moment war quasi in Ordnung. Und dem Betroffenen sagt man, ja, stimmt, das war nicht okay. Das finde ich auch ein bisschen komisch, aber so kann Gerichtsbarkeit offensichtlich auch funktionieren. Und falls ihr euch jetzt fragt, also es war nämlich auch ganz interessant, bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte gibt es ein FAQ zu Schmerzgriffen. Also falls ihr euch fragt, okay, wie groß ist denn die Gefahr, dass mir sowas passieren könnte, weil es tatsächlich so ist, dass Grundsätzlich sind Schmerzgriffe kritisch zu sehen, weil sie als Folter gewertet werden können. Na, also wenn es andere Methoden gibt, wie zum Beispiel die Leute einfach wegzutragen, dann rechtfertigt nichts, dass dir Schmerzen zugefügt werden. Das zählt dann wirklich, ich glaube, die Europäische Menschenrechtskonvention ist, dass die dann sagt, so nee, nicht in Ordnung. Aber falls du aggressiv bist währenddessen und zu erkennen gibst, dass du nicht freiwillig gehst und falls es auch eine Situation ist, in der dann vielleicht auch noch andere Leute Leben gefährdet werden oder.
Bauernproteste.
Dann kann es auch mal okay sein. Ja, zum Beispiel.
Da freue ich mich dann schon drauf, wie dann bei den nächsten Bauernprotesten, wenn die da mit ihren Treckern stehen, der Schmerzgriff angewandt wird, weil die anders da nicht zu entfernen sind.
Ja.
Entschuldigung, ich bin zynisch, was solche Dinge angeht.
Ja, das war, wie kriegen wir dann ja jetzt wieder den Bogen mit der guten Nachricht? Also ich meine, das soll ja auf eine positive Note enden.
Ach so, das soll auf
eine positive. Bist du jetzt verantwortlich?
Bin ich dafür verantwortlich?
Dafür.
Okay, warte mal eben. Ich muss gerade was googeln. Warte.
So. Naja, vielleicht ist das Positive hier.
Kommt schon noch. Hier kommt jetzt noch eine, warte mal. Ich muss nur, das ist nur ein bisschen, klicken hier und Dinge machen. So, da. Dann wollen wir mal schauen, was haben wir für eine gute Nachricht hier? Ne, die sind ja alle alt. Das ist natürlich schwierig. Warte mal.
Ach, du willst jetzt eine ganz andere gute Nachricht.
Ja, ich habe gerade schnell eine
gute Nachricht. Das war ja eigentlich eine gute Nachricht.
Ach so,
ja, also ich finde ja eigentlich zu sehen, dass der Rechtsstaat hier funktioniert, ist erstmal eine gute Nachricht.
Ja, das ist doch mal eine gute Nachricht.
Ach Mensch. Naja, hast du noch eine Nachricht?
Nee.
Okay. Dann kommen wir zum Limerick der Woche. Und das Thema der letzten Woche war, weißt du es noch?
Duterte.
Duterte, genau. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Die Anklage ließ sich nicht blenden. Duterte hat Blut an den Händen. Der sprach vor Gericht, so viel war das nicht. Und wenn schon, ich könnt welches spenden.
Und welches war dein Limerick in den Kommentaren?
Ich nehme den von Captain Seema. Ich weiß nicht mehr, war es Duterte, der sich gegen die Mafia bewährte und all jene erschoss, die aussahen wie ein Boss? Oder bin ich da falsch auf der Fährte?
Ich nehme den von Quink. Es war mal ein Stadtrat in Schwerte, der wollte mit voller Härte gegen Drogenlust ziehen. Doch anstatt zu fliehen, sah ihn niemand als neuen Duterte.
Den fand ich auch gut, aber da fehlt eine Silbe. Es müsste ja eigentlich vollerer Härte oder mit ganz voller oder sehr voller Härte oder so.
Vollerer Härte.
Vollerer Härte.
Und danke an Maria, die ihren ersten Limerick geschrieben hat. Aber da müssen wir nochmal am Versmaß arbeiten. Ne? Was nehmen wir denn für ein Thema für diese Woche?
Glück. Hatten wir schon Glück?
Bestimmt hatten wir Glück schon.
Mist.
Ich gucke Wohlwollen. Aber mal nach. Wohlwollen ist auch nicht schlecht. Ansonsten hätte ich noch Eier.
Eier. Komm, mache Eier.
Okay. Ich finde gerade die Liste auch nicht mit den Themen, die wir schon hatten.
Nee, mache Eier.
Eier.
Mache Eier.
Ja. Gut, dann kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Wall Street bleibt auf Erholungskurs.
Dienstag.
Wall Street wieder im Rückwärtsgang.
Mittwoch.
Fed beruhigt die Wall Street.
Donnerstag.
DAX fällt unter 23.000 Punkte.
Freitag.
DAX am Hexensabbat unter Druck.
Ah, ist wieder Hexensabbat.
Ist das ein Feiertag? Nee, was ist das überhaupt?
Das ist irgendwie, glaube ich, Nando hatte das mal im Faktencheck gesagt. Es ist der letzte. Nee, warte.
Scheiß.
Also, es hat irgendwas mit Quartal zu tun. Aber okay, es ist ja gar nicht der letzte Freitag im Quartal.
Nee, sonst wäre am Sonntag.
Ist ja nächste Woche erst.
Schönes aus, gab zwischenzeitlich dann, darauf wies mich Tom hin, vielen Dank, auch eine Überschrift, diese Hexensabbat mahnt DAX-Anleger zur Vorsicht, was ich auch eine sehr, sehr schöne Schlagzeile fand. Und darunter, also der hatte mir das auf Blue Sky geschrieben, darunter hat einer kommentiert, der hat geschrieben, Jetzt sehe ich Anja Kohl mit völlig anderen Augen. Oh. Das ist, ja, ne? Play stupid games, win stupid prizes.
Kommen wir zum
Sabbat, Anja Kohl, ich finde das so, ja. Und natürlich hat auch irgendjemand drin geschrieben, das ist ja voll misogyne Überschrift. Ich dachte, Mann, Leute, ey, nicht jedes Mal, pick your fights.
Kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Erzähl mal, was konntest du in den vergangenen Stunden noch finden, was du gerne korrigieren würdest oder einfach ergänzen?
Also, der World Happiness Report, von dem Holger erzählt hat, der wird nicht von den Vereinten Nationen rausgegeben, sondern erstellt von dem Wellbeing Research Center der Oxford-Universität zusammen mit Gallup, das ist auch so eine NGO, und dem UN Sustainable Development Solutions Network. Also die UN ist schon dran beteiligt, aber eben nicht alleiniger Herausgeber. Mhm. Dann hatte Holger ein Zitat mitgebracht und im Original stammt das von Kurt Tucholsky und lautet: Der Nationalsozialismus ist der Zustand, in dem das größte Arschloch auf der Straße eine Uniform bekommt. Dann hat Sham erzählt von den US-Geldern, die jetzt nicht an Vietnam ausgezahlt werden. Und sie sprach davon 1 Million US-Dollar, die bereits verplant waren. Aber das Geld war nicht nur verplant, sondern die Leistung dafür wurden sogar schon erbracht. Also man lässt da jetzt Vietnam sozusagen auf den Schulden für diese Leistung sitzen. Hm. Dann habe ich noch eine weitere Info zu diesem Peruaner, der gegen RWE geklagt hat. Und zwar ist es nicht so, dass sein Haus schon weggeschwemmt wurde, sondern der lebt an einem Gletschersee, beziehungsweise lebte an einem Gletscher, der jetzt eben zu großen Teilen schon geschmolzen ist in den letzten Jahren. Und es gibt einen Staudamm, der sein Dorf vor diesem See schützt. Aber es entstehen eben hohe Kosten, um dieses Dorf auch weiterhin sicher zu halten und weiterhin dafür zu sorgen, dass es nicht geflutet wird. Und um die Kosten, um diesen Staudamm zu verbessern und an die aktuellen Bedingungen anzupassen, um die geht es jetzt. Dass RWE sich anteilig an ihren Zutun zum Klimawandel eben auch an den Kosten dieses Staudammes beteiligen. Mhm. Dann der Name der Person, die eigentlich für diesen Posten der Präsidentin der UN-Generalversammlung vorgesehen war, ist Helga Schmidt. Und dann noch zu diesen Schmerzgriffen. Also es gibt ein Video, was den Polizist, gegen den auch wegen Körperverletzung ermittelt wurde, angeht, zeigt, wie er zu jemandem von der letzten Generation sagt, und jetzt Zitat: Wenn ich ihnen Schmerzen zufüge, wenn sie mich zwingen, dann werden sie in den nächsten Tagen, nicht nur heute, Schmerzen beim Kauen und Schlucken haben. Hm. Und dieser Beamte wurde nicht freigesprochen, sondern das Verfahren, das von seinen Kollegen von der Berliner Polizei geleitet wurde, das wurde jetzt eben eingestellt, weil man dem guten Mann nichts nachweisen konnte.
Mhm. Trotz Video.
Trotz Video.
Naja, gut. Vielen Dank, dass du das nochmal ergänzt hast.
Sehr gerne. Dann schönes Wochenende.
Dir auch. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer.
Ich bin auch am Ende.
Und Holger ist auch am Ende.
Ich bin so am Ende.
Und wir bedanken uns dafür, dass ihr diese Sendung möglich macht.
Danke.
Damit ist aber noch nicht genug, Holger.
Mist!
Nice try. Nein, wie immer am Ende der Sendung lesen wir die Namen derjenigen vor, die uns bei Steady zum Beispiel als Ultras oder auch als Fanclub unterstützen. Alle anderen können wir leider nicht vorlesen, sonst sitzen wir morgen noch hier.
Dann bin ich erst recht am Ende.
Und dann ist Holger, und dann bin ich aber auch am
Ende. Das wollt ihr doch nicht, ne? Nee. Das wollt ihr doch nicht, oder wollt ihr das?
Und jedenfalls kommt das jetzt.
Dünz 1.
Vito und Olaf, Nachname muss ausgeführt werden.
Martin Avanasiev.
Babette Bauer.
Und Guido Baulich.
Marc Bremer.
Markus Breu.
Happy Navruz allen Hörern der Wochendämmerung. Das ist ein Feiertag zu Beginn des Frühlings, der für Neuanfang und Frieden steht und vor allem in Zentralasien gefeiert wird.
Außerdem ist das der Name des Typens bei dir im Späti, der immer so bekifft aussieht.
Ach.
Oliver Delpis Verlobter und so weiter und so fort und so weiter und so vieles mehr.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker Fahrrad.
Claude Funkhauser.
Erik Fröhlich.
Der Dösewicht schätzt in Übereinstimmung mit der Prophezeiung, dass dieser Gruß von Kadda vorgelesen wird.
David Hasenbeck.
Wing Commander Lord Fleschhardt hat vorübergehend das Interesse verloren und macht erstmal Pause.
Adrian Hauptmann.
Stefan Hafranek.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Jessica Kogoy.
Heiko Linke.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli Miam Miam Miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Nu sagen Chris und Moni.
Jörg Schäckis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi W. Möller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Janine Schöne.
Ach, Lojo.
Das Schmieren von Politikern ist turnusmäßig durchzuführen, damit eine festgefahrene Politik immer mal wieder ins Rutschen kommt.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Moste Techi will doch einfach nur hier sitzen und fährt trotzdem gerade zu den CLT 2025. Kommt alle, wir zeigen the culture of tech. Ach übrigens, if a slime girl walks by and she's eating a guy, that's a war-ray. Questionable content 5530.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Im Merzen der Bauer hat Schmerzen, sagt Aua.
Anja und Jan aus Bielefeld.
Matze aus Spandau.
Wenn Tiger hinter Tigern her, Tigern, Tigern, Tiger hinter Tigern her, außerdem merkt der Fresh-Cuber den Frühling auf der Wiese, die Kroken.
Simon Axmann.
Hat das geklippt? Das hat geklippt gerade, ne? Dirk B.
Sebastian Banse.
Ich gehe einfach ein bisschen weiter zurück.
Nee.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
16 Jahre befristet in der Wissenschaft.
Jan Beilecke.
Peter Blacher, es ist, vor allen Dingen ist das so krass, also dieses, was da jetzt in den Vereinigten Staaten passiert, das ist eine Chance auch für die europäischen Universitäten und die Forschung, wo ich auch mal denke, Leute, 16 Jahre befristet in der Wissenschaft. Wo waren wir? Peter Blachani?
Captain Blackadder.
Jan Blendek.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Das H ist im Kroatischen kein Dehnungshaar, sondern das H des Berges, also in Fr auch hörbar ausgesprochen. Also, oh Gott, ist das H und das R wird hörbar ausgesprochen, ja? Und so weiter.
Ja. Clever. Ja, clever. Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Carstens.
Auf Katan ist die Welt noch in Ordnung, solange die Würfel gerecht fallen.
Lise grüßt die Katana.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Doch sonst nehme ich alles ziemlich locker hin, weil ich mental ein absoluter Zocker bin.
Christoph Henninger und Clemens Langhans, ich drücke einfach auf den kleinen grünen Knopf und die Sonne geht an in meinem Kopf.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Herr Ober, bitte zwei Melange. Dankeschön.
Wenn jemand zu dir sagt, das geht nicht, dann sind das seine Grenzen, nicht deine.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice de Chen.
Christian und der Tauschung.
Es wird wärmer auf den Terrassen, die Aperolen.
Es ist Herbst auf dem Feld, die Kürben.
Nie sollt ihr so tief sinken, den Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erck.
Roland S.
Es gibt insbesondere aus den USA gerade viele Fragen nach Eiersatz. Eiersatz. Entschuldigung.
Schade, das ist, ja.
Es ist ein ovales grammatisches Konstrukt. Happy to be helping. Das ist doch ein Eiersatz. Siehst du?
Siehst du? Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Olli Frank.
Jennifer und Norbert freuen sich über die nicht mehr ganz tägliche Portion Niedlichkeit durch Maya-Fotos.
Ja, tut mir leid, ich habe ein bisschen nachgelassen. Der Biber und der Bär, die Hummel und der Otter freuen sich über Maya-Content.
Ich war gestern im Spielwarenladen. In der Plüschtierabteilung gab es einen großen Otter, der einen kleinen Otter im Arm hält. Nicht fast gekauft.
Oh Gott.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Schrei deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Graz.
Daniel Griesel.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Der Schommi grüßt Ivo und so weiter.
Kathi grüßt Joni.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Hägler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Harte Verhandlungen zwischen Trump und Putin. Leg du zuerst auf. Nein, leg du zuerst auf.
Silke Hartmann.
Das kennen junge Menschen gar nicht mehr. Das ist aus der Zeit, wo man noch telefoniert hat. Und, ja. Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Sabine Haider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Nils und Hilke.
Der Fossi-Bär hört nicht wegen der niedlichen Hundebilder zu, sondern wegen des Inhalts. Nur sehr spezielle Menschen hören Bilder.
Katharina Höhl.
Benjamin Hub.
Nils Israel.
Der Oberemmenbach ist ein typischer Frittenthaler Graben. Wo?
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
If you put your hand in the crack und so weiter.
Michael Yes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Vor ein paar Tagen verstarb Alex, ein ehemaliger Mitbewohner, ein guter Freund. Hochintelligent, liebenswert, freundlich und hochengagiert. Kam völlig überraschend, haben uns viel zu lange nicht gesehen. Ganz Frankfurt hat jetzt eine Alex-förmige Lücke.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten und so weiter.
Kamikasi.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Oliver Zerkleinert, alles im Fleischwolf.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen, Knowles und Salewski, Esquire.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Oliver Kurfing.
Fabian Lange.
Janett Lechner.
Detmar Liesen.
Dennis Lichtentäler, der wirklich, wirklich, ganz ehrlich, wirklich so heißt. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, so wahr ich Guybrush Threepwood heiße.
Mhm. Detmar Liesen.
Nico Linder.
Du hast nie Monkey Island gespielt, ne?
Nee, das habe ich nicht gespielt.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Robert Manik.
Robert Manik. Never mind.
Der Ferdinand mit dem Kuli in der Hand.
Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Serienempfehlung an Tobi und Holger. Mr. Inbetween läuft auf Disney. Grüße Tobi.
Ob der hier zuhört? Tobi, hörst du hier zu? Hältst du das aus? Die Mulle?
Dispatches from the Nerdreich. Criticizing canceling cancer research is now considered terrorism.
Silly Neubig.
Frank Nietzsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Neul.
Bernd Nossen.
Annette, och, das war schon wieder für diese Woche. Schade.
Michael Ott.
Boris Perner.
Axel Philipsenburg gibt Christoph und Clemens die Schuld, dass er hier ist.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe freut sich endlich wieder längere Tage als Nächte. Über, drüber freut sich Frau Rabe. Drüber.
Axel Rasmussen.
Michael Reißler.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rippschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Wenn Robben, Robben, Robben, Robben, Robben hinterher.
Mike Rutburns.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie
Konse Skibidibi.
Daniela Stark.
Christian Steffen.
Knoblauchstein.
Pommesstein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günter Stück.
Claudia Taschow.
Don't panic, tease the people with kindness.
Nein.
Sagt auch, sagen auch die Vereinten Nationen. Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Tim.
Was ist Toasted Cheese?
Vielen Dank euch und ich freue mich über die Maya-Bilder auf Pixelfett.
Mareike grüßt Barbara und dankt der Wochendämmerung für die wöchentliche Erhellung.
Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
sind aus dem Winterschlaf erwacht und rufen mit Priscilla und Gwyneth Molesworth fröhlich im Chor Frühling, yeah.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
An alle, die meinen, Aufrüstung sei falsch, weil Abschreckung nichts brächte. Was genau ist da das Argument? Das Gegenargument?
Das Gegenargument? Felix. Felix, wenn ein Clown in einen Palast zieht, wird er nicht zum König, sondern der Palast wird zum Zirkus.
Luisa Bayers.
Timo Wicki.
Martin Wittmann.
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Und Meto.
Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank für den Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, den 21. März 2025. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.